Deutschlandfunk, Sport am Wochenende.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Sollte es eine Dienstpflicht in Deutschland geben? Der Bundespräsident hat diese Frage mit Ja beantwortet, viele andere mit Nein, auch mit Verweis auf die schon bestehenden Freiwilligendienste. Die gibt es auch für den Sport. Welche Verbesserungsmöglichkeiten es da gibt, hören Sie am Ende der Sendung. Vorher erfahren Sie, warum Hamburg womöglich seine Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 verlieren könnte, warum der internationale Bob- und Schlittenverband Russland doch nicht suspendieren durfte und warum die US-Basketballerin Brittany Griner weiter in Russland in Haft sitzt. Wir starten aber mit der Handball-Champions League, denn an diesem Wochenende entscheidet sich, wer dort den Titel holt beim Final Four in Köln. Das erste Halbfinale ist schon durch. Kielce gewinnt gegen Veszprém mit 37:35 und steht im Endspiel. Spiel morgen und im zweiten Halbfinale spielt gerade der THW Kiel gegen den FC Barcelona. AD-Reporter Thomas Koos beobachtet die Partie. Wer ist dem Finale gerade näher?
Das ist die Mannschaft aus Spanien, der Titelverteidiger. Der führt hier nach gleich 13 Minuten im zweiten Durchgang mit 26:23. Und der THW Kiel lässt im Angriff nach zu viele Fehler, Fehlwürfe. Dann haben sie Pech, dann scheitern sie am Pfosten. Und die Spanier machen ihre Tore einfach, ihre Chancen machen sie einfach rein. Und deshalb geht diese 3-Tore-Führung auch in Ordnung. Jetzt sind sie wieder im Angriff. Die ganzen ihren typischen Barcelona-Hemden gekleideten Spanier. Der THW Kiel deckt jetzt natürlich etwas offensiver, muss ja auch rankommen. Philipp Icher hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit zu viel riskiert. Das haben die Spanier ausgenutzt. Da hat man den Torwart rausgenommen in Unterzahl. Und dann haben die Spanier sich in der Deckung immer wieder den Ball geangelt und sind dann zu einfachen Toren gekommen. Und jetzt dieser 3-Tore-Rückstand. Der Druck geht natürlich jetzt in die Richtung THW. Der darf sich jetzt nicht mehr viel erlauben. Und die Spanier sind abgezockt und versuchen das hier vor den 20.000 runterzuspielen. Zeitspiel angezeigt. Jetzt wieder Zindrić, der kroatische Spielmacher. Und dann ein Wurf aus dem Rückraum. Und der Ball geht auch in diesem Fall rein durch Langaro. Und dann ist es die erste 4-Tore-Führung in der Partie. Und jetzt muss der THW Kiel aufpassen. Jetzt darf er nicht abreißen lassen. Ansonsten wird das hier nichts mehr mit dem Endspiel morgen. Und Trainer Philipp Bicher hat jetzt in diesem Moment auch die Auszeit genommen, hat seine Jungs zusammengeholt, will sie nochmal einstellen. Aktuell erstmals die Mannschaft aus Spanien mit 4 Toren in Führung.
Dann nutzen wir diese Auszeit ganz kurz, um auf das erste Halbfinale zu gucken. Sehr torreich das Spiel. Was für ein Gegner wartet da mit Kielce auf Kiel oder Barcelona morgen?
Ein sehr unangenehmer Gegner. Die Polen stehen zum zweiten Mal im Finale. Einmal 2016, da haben sie schon dann gewonnen. Und sie spielen eine sehr, sehr starke Champions-League-Saison. Eigentlich die konstanteste Mannschaft, die da bisher unterwegs ist. Hat unter anderem zweimal Barcelona auch geschlagen in der Gruppenphase. In der ersten Halbzeit waren die Ungarn hier von den 20.000 noch besser. Im zweiten Durchgang haben die Polen das aber gedreht. Auch mit einem guten Torwart hinten drin, mit Andreas Wolf, dem Ex-Kieler, dem deutschen Nationaltorwart. Er hat auch einen großen Anteil daran, dass seine Mannschaft sich am Ende durchgesetzt hat und morgen im Finale steht und entweder auf Barcelona oder den THW Kiel trifft.
Live aus der Kölner Lanxess Arena, AD-Reporter Thomas Koos, vielen Dank. Und wir informieren Sie natürlich im Laufe der Sendung, wie sich die Partie da weiterentwickelt. Erst die mentalen Probleme im vergangenen Jahr, jetzt eine Achillessehnenverletzung. Tennisspielerin Naomi Osaka hat gerade mehr mit sich zu kämpfen als mit ihren Gegnerinnen. Heute hat sie bekannt gegeben, dass sie wegen ihrer Achillessehne nicht in Wimbledon antreten wird. Eigentlich sollte sie auch beim Vorbereitungsturnier in Berlin spielen. Da haben heute zwei andere den Einzug ins Finale geschafft, Ons Jabeur und Belinda Bencic. Guido Ringel berichtet.
Das eine super lang, das andere überraschend kurz. Aber mit Bencic gegen Jabeur steht dann das Berliner Finale fest. Eine überraschend schnelle Angelegenheit war der Erfolg der Topgesetzten Ons Jabeur. Die Tunesierin hatte nur im ersten Satz etwas Mühe gegen Coco Gauff aus den USA. Die 18-jährige Gauff gilt als großes Versprechen für die Zukunft, hat ja vor kurzem sogar das Finale der French Open erreicht. Jetzt aber auf dem Rasen von Berlin war sie im Halbfinale gegen Jabeur nicht konzentriert genug. Gegen das variable Spiel der Tunesierin fand sie nur selten ein Mittel. Und so war nach einer guten Stunde Schluss. Viel länger dauerte das Match von Belinda Bencic. Über 3 Stunden brauchte die Schweizerin im heißen Berlin, um sich nach 3 zähen Sätzen, wie im Vorjahr, in das Finale zu spielen. Der Sieg gegen Maria Sakkari aus Griechenland. Ausgeschieden ist am Samstag auch Sabine Lisicki. Im Doppel hat es zusammen mit der Kanadierin Andreescu nicht für die Teilnahme am Endspiel gereicht.
Die Männer bereiten sich unterdessen in Halle auf Wimbledon vor. Mit dabei Oscar Otte. Kein Ausnahmetalent. Jahrelang hat er vor allem darum gekämpft, sich für die Grand Slams überhaupt zu qualifizieren. Aber seit ein paar Monaten läuft es. Auch in Halle hat Otte das Halbfinale erreicht. Da war aber dann Daniel Medvedev zu stark. Stefan Kaußen fasst den Tag zusammen.
Am Ende eines überragenden Tennistages steht das Finale fest. Die Nummer 1 der Welt, Daniil Medvedev, der zuvor Oskar Otte besiegt hatte, spielt gegen den Polen Hubert Hurkacz. Zwei Top-10-Spieler also im Finale von Halle. Vor 11.000 gab es im Halbfinale für Hurkacz gegen Kyrgios ein hart erkämpftes 4-6, 7-6 und 7-6. Etwas weniger Mühe hatte Daniil Medvedev beim 7-6 und 6-3 gegen einen aber ebenfalls voll überzeugenden Oskar Otte aus Köln.
Die Nummer 1 der Welt hat Otte also mindestens mal geärgert und deswegen verlässt er das Turnier in Halle auch mit gehobenem Haupt.
Ich kann mir nicht viel vorwerfen. Ich finde, ich habe ganz gut gespielt. Auf der anderen Seite war die Nummer 1 der Welt. Der schenkt dir gar nichts. Und da musst du dann halt einfach, wenn du deine Chancen hast, musst du einfach zupacken. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis dann natürlich Ende des ersten Satzes wieder Rebreak bekommen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Woche.
Morgen steht dann also Daniil Medvedev in Halle im Finale. In Wimbledon nächste Woche darf er nicht mitspielen. Der Veranstalter hat alle russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler ausgeschlossen, als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Genauso wie viele andere Sportverbände. Der internationale Bob- und Schlittenverband, IBSF, verkündet die Suspendierung des russischen Verbandes zum Beispiel am 2. März. Aber diese Suspendierung wurde unter der Woche aufgehoben vom Schiedsgericht des Internationalen Verbandes. Darüber habe ich mit Andreas Trautvetter gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Bob- und Schlittenverbandes und Vizepräsident beim Weltverband. Und ihn habe ich gefragt, war er überrascht über die Entscheidung des Schiedsgerichts?
Nein, überrascht hat mich die Entscheidung nicht. Ich habe es sogar so erwartet. Aber wir haben bewusst damals am 2. März ein Zeichen setzen wollen gegen Russland und gegen den russischen Verband und sind im Prinzip deswegen auch mit unserem Sanktionsbeschluss so in die Öffentlichkeit gegangen.
Warum ist es so schwer, Russland auszuschließen, wenn Sie das offensichtlich erwartet haben? Was ist die Hürde?
Also es ist überhaupt nicht schwer, ne? Denn der russische Verband hat im Prinzip unser Schiedsgericht angerufen, weil er gesagt hat, die Entscheidung entbehrt jeglicher Grundlage und ist restriktiver als die IOC-Empfehlungen und widerspricht Prinzipien und Zielen und Aufgaben der IBSF. Da sage ich, ich gebe Ihnen sogar recht, wir waren wesentlich restriktiver als die IOC-Empfehlungen und haben das auch ganz bewusst so entschieden, weil diese lasche Haltung, die das IOC mit dem Verweis auf die politische Neutralität nach IOC-Charta dort immer ausübt, die stört mich ganz gewaltig und die halte ich in einem solchen Fall auch nicht für gerechtfertigt.
Aber trotzdem ist es ja jetzt so, dass die Suspendierung erstmal aufgehoben ist und dass das Zeichen erstmal verpufft ist, was Sie setzen wollten. Wie wollen Sie denn, ich höre raus, dass Sie Russland weiterhin suspendieren wollen, wie wollen Sie das denn jetzt in Zukunft machen?
Ja, man muss ja einfach sagen, unser Schiedsgericht hat aus formellen Gründen diese Suspendierung aufgehoben. Aus einer reinen Rechtslage und nicht aus einer inhaltlichen Bewertung. Ne? Das Schiedsgericht hat unsere Statuten überprüft, hat dort festgestellt, es gibt Unklarheiten bezüglich der Befugnisse des Exekutivkomitees, weil nämlich Suspendierungen von Verbänden nur durch den Kongress beschlossen werden müssen. Auch unsere Exekutiventscheidung hätte ja nochmal den Kongress vorgelegt werden müssen. Und da hat das Schiedsgericht gesagt, diese Kompetenzen sind nicht klar geregelt. Und es hat auch gesagt, wir wären eigentlich über die Notwendigkeit, eine Eilentscheidung zu treffen, hinausgegangen. Ich mache das nur mal ein Beispiel. Unsere Saison war beendet. Ne? Das heißt, bis zum Kongress finden keine Weltcup-Veranstaltungen und internationalen Wettbewerbe statt. Das heißt, für diese Entscheidung, den russischen Verband von den Wettbewerben zu suspendieren, hätte es ausgereicht, bis zum Kongress zu warten und hätte es keine Eilentscheidung des Exekutivkomitees benötigt. Das sind so die Gründe, die das Schiedsgericht angeführt hat.
Trotzdem nochmal die Frage, was wollen Sie denn jetzt auf dem Kongress genau verabschieden? Verabschieden Sie da eine neue Satzung dann oder versuchen Sie, eine Mehrheit der Mitgliedsverbände zu gewinnen, um eben Russland auf dem Kongress dann ganz offiziell, so wie es jetzt schon in der Satzung geregelt ist, auszuschließen?
Die einfache Lösung ist im Prinzip unsere Entscheidung, den Kongress noch einmal vorzulegen. Wir kriegen mit Sicherheit für unsere Entscheidung eine Zweidrittelmehrheit. Die brauchen wir auf dem Kongress. Ich halte es aber für besser. Das Exekutivkomitee befasst sich nochmal inhaltlich mit dieser Geschichte und klärt auch einige Sachen in der Satzung. Der Internationale Rodelverband hat es jetzt auch gemacht. Ich will es nur an einem Beispiel sagen. Wir können Mitglieder suspendieren wegen kriminellen Verhaltens. Nun ist der völkerrechtswidrige Angriff Russlands ja ein kriminelles Verhalten. Nur dieser Passus in unserer Satzung bezieht sich auf Mitglieder und nicht auf die Staaten, die die Mitglieder repräsentieren. Das hat die FILD jetzt in einer Satzungsänderung entsprechend beschlossen und das kann ich auch nur unserem Exekutivkomitee empfehlen, dass wir auch diesbezüglich unsere Satzung überarbeiten und auf dem Kongress neu beschließen lassen.
Aber genau da liegt ja auch der Punkt, wo zum Beispiel Russland, aber auch Kritiker von diesen Maßnahmen sagen, warum sollte ein Sportverband dafür bestraft werden, was die Regierung und die Armee von einem Land angerichtet hat?
Das ist richtig, aber dann hat immer der Sportverband ja die Möglichkeit, sich vom Verhalten seines Staates zu distanzieren. Ich sage, das ist eine hypothetische These. Ne? In einem Staatssportsystem wie in Russland oder China weiß ich ja, was mit den Funktionären des Sportverbandes oder des russischen Bobverbandes passieren würde, wenn sie sich von den kriegerischen Handlungen Russlands in der Ukraine distanzieren würden. Das wäre dann im Prinzip auch für den internationalen Verband eine andere Entscheidungsgrundlage. Nur das ist eine theoretische Sache, wenn man über sowas sinniert, weil das kommt in ein Staatssportsystem, wie wir es in Russland haben, ja nicht zum Tragen.
Das heißt mitgehangen, mitgefangen in dem Fall?
Das ist so. Es gibt mutige Sportler auch aus Ländern, die haben dann im Prinzip ihre Zukunft außerhalb der Länder gesucht, weil sie sich auch davon distanziert haben und die haben auch eine Zukunft im Leistungssport.
Das heißt, wir hatten den ukrainischen Skeletoni Václav Heraskevich, der bei den Olympischen Spielen schon auf sich aufmerksam gemacht hat und auf die Lage an der ukrainischen Grenze aufmerksam gemacht hat, indem er in die Kameras sehr deutlich ein Plakat mit No War, also kein Krieg, gehalten hat. Und er hat bei uns im Deutschlandfunk gesagt, alle Athleten, die den Krieg öffentlich unterstützen, sollten lebenslang gesperrt werden und Athleten, die still bleiben, sollten gesperrt werden, aber nicht lebenslang. Und Athleten, die sich gegen den Krieg aussprechen, sollten eine Möglichkeit finden, eben weiter anzutreten, dann vielleicht unter einer neutralen Flagge oder eben und für ein anderes Land. Ist das sozusagen auch die Abstufung, die Sie machen würden? Also wer den Krieg öffentlich unterstützt hat, der sollte tatsächlich lebenslang dann auch nicht mehr Teil der Sportfamilie sein?
Sehen Sie mal, im Anti-Doping-Kampf haben wir ganz klare Regelungen. Und Doping ist ein Betrugstatbestand. Na? Und wer dort einmal betrügt, wird zeitweise gesperrt. Wer zweimal betrügt, wird lebenslang gesperrt. Und das, was Russland in der Ukraine macht, ist ein völkerrechtswidriger Aggressionskrieg, ist Massenmord, ist Völkermord. Da muss doch die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt werden gegen einen Betrugstatbestand. Das kann ich doch nicht minder bestrafen wie Betrug.
Ab wann sollte Russland denn wieder teilnehmen dürfen?
Solange Russland widerrechtlich die Ukraine besetzt hat und solange es dort keine Friedensverhandlungen gibt, ist eine Teilnahme Russlands an internationalen Wettbewerben und Veranstaltungen der IBSF für mich ausgeschlossen.
Sagt Andreas Trautwetter, Präsident des Deutschen Bob- und Schlittenverbandes hier im Deutschlandfunk. Eine längere Version des Interviews, in der es nochmal genauer um die Rolle des IOC geht, finden Sie dann auch online. Wie der Krieg in der Ukraine das Leben von Sportlerinnen und Sportlern beeinflussen kann, erlebt seit vielen Monaten auch Brittney Griner. Sie ist eine der bekanntesten Basketballerinnen der Welt. Sie hat mit den USA zweimal olympisches Gold gewonnen, zwei Weltmeisterschaften und hat mit Phoenix 2014 den Titel in der US-Frauenliga WNBA gewonnen. Kurz vor der russischen Invasion wird sie aber am Flughafen Moskau festgenommen. Seitdem sitzt sie in Haft in einem Fall, bei dem es offiziell um möglichen Drogenbesitz geht, bei dem aber die Weltpolitik die Hauptrolle spielt. Aus den USA berichtet Katrin Brandt.
Der Fall ist problematisch von oben bis unten.
Absolutely, this is problematic. This case is problematic from top to bottom,
sagte Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, am Dienstag. Und das sei auch genau der Grund, warum die US-Regierung alles tue, was sie könne, um Brittany Griner so schnell wie möglich aus russischer Haft freizubekommen.
It's precisely why we are doing everything we can to see and to affect her prompt release.
Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die amerikanische Basketballspielerin weiter im russischen Gefängnis bleiben muss, wenigstens bis zum 2. Juli. Die US-Regierung hatte das nicht etwa von der russischen Regierung erfahren, sondern über die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Die Entscheidung kam nicht überraschend. Der frühere amerikanische Botschafter in Moskau, Michael McFaul, hält das sogar für ein gutes Zeichen.
I think that means they're trying to decide what to do with her, rather than they've made that decision.
Das könnte bedeuten, dass die russischen Behörden tatsächlich noch überlegen, was sie mit Griner tun wollen und noch nichts entschieden haben, sagte McFaul bei MSNBC. Brittany Griner, die zweifache Olympiasiegerin, in den USA ein absoluter Topstar, war Mitte Februar in Moskau am Flughafen verhaftet worden. Russische Behörden wollen in ihrem Gepäck Cannabisprodukte gefunden haben. Auf den Besitz können bis zu 10 Jahre Haft stehen. Nach Auffassung der US-Regierung wird Griner unrechtmäßig festgehalten. Britney sei ein politisches Pfand, findet auch Griners Ehefrau Cherrell. Im Fernsehinterview wandte sie sich neulich direkt an Präsident Biden.
She's a political pawn, so if they're holding her because they want you to do something, then I want you to do it.
Wenn Britney gefangen gehalten wird, damit sie etwas tun, dann möchte ich, dass sie das tun, sagte sie. Es wird etwas getan, versichert das Außenministerium, ohne ins Detail zu gehen. Spekuliert wird über einen Gefangenenaustausch. Vor ein paar Wochen hat das schon einmal funktioniert. Da war der Amerikaner Trevor Reed aus Russland freigekommen. Im Gegenzug hatte die US-Regierung einen russischen Kriminellen freigelassen. Doch aus Russland heißt es bereits, erst müsse über Griners Fall entschieden werden. Ihre Kolleginnen bei der Phoenix Mercury zeigen bei jeder Gelegenheit, dass sie ihren Star nicht vergessen haben. Am Spielfeldrand stehen groß ihre Initialen BG.
BG to come home safe as soon as possible is number one on our list.
BG sicher nach Hause zu bringen, stehe auf ihrer Liste ganz oben, versicherte Kollegin Diana Taurasi im Sender ESPN. Griner stand in der Zeit, in der sie in den USA spielfrei hat, in St. Petersburg unter Vertrag. Zwar gehört sie zu den Top-Verdienerinnen in der amerikanischen Profiliga, doch in Russland konnte sie sehr viel mehr Geld verdienen. Eine Möglichkeit, von der viele Spielerinnen Gebrauch machten. Das dürfte nun vorbei sein.
Brittany Griner bleibt in russischer Haft. Ein Beitrag von Katrin Brandt. Und zwischen Kiel und Barcelona steht es 26-32 für Barcelona. Mit Blick auf die Frankfurter Skyline bereiten sich seit 2 Wochen die deutschen Fußballnationalspielerinnen auf die kommende Europameisterschaft vor. Sie dürfen als Erste auf den Trainingsplätzen rund um den neuen DFB-Campus trainieren. 3 Wochen sind es noch bis zum Start der EM. Heute hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekannt gegeben, wer mitfahren wird. Martina Knief.
Der VfL Wolfsburg und Bayern München stellen mit 8 bzw. 7 Spielerinnen die stärksten Blöcke im EM-Aufgebot der DFB-Auswahl. Nach dem Pre-Camp und dem ersten Lehrgang hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg jetzt ihren endgültigen Kader bekannt gegeben. Überraschungen gibt es dabei nicht. Angeführt wird das Team von Spielführerin Alexandra Popp und Sarah Däbritz, die die erfahrensten in der Mannschaft sind. Ersatztorhüterin Ann-Kathrin Berger vom FC Chelsea ist die einzige Nationalspielerin, die bei einem Verein im EM-Gastgeberland England unter Vertrag steht. Nach 2 Tagen Pause geht die Vorbereitung am kommenden Dienstag mit dem abschließenden Lehrgang weiter. Am Freitag steht noch ein Länderspiel in Erfurt gegen die Schweiz an. Am 3. Juli reist die Nationalmannschaft nach England. Am 8. Juli wartet dann im ersten EM-Spiel Dänemark auf die deutschen Fußballerinnen. Der Gegner also, gegen den der Rekordeuropameister bei der vergangenen EM 2017 im Viertelfinale ausgeschieden ist.
Die nächste Europameisterschaft bei den Männern findet in 2 Jahren statt. In Deutschland und auch in Hamburg sollen 4 Vorrundenspiele und ein Viertelfinale stattfinden. Aber ganz sicher ist das nicht mehr, denn damit diese Spiele stattfinden können, muss das Stadion renoviert werden. Das Geld dafür hat der Verein vor 2 Jahren von der Stadt bekommen, es aber offenbar anderweitig verbraucht. Piet Kreuzer über einen EM-Standort mit Problemen.
Im September 2020 sind sich die Stadt Hamburg und der Hamburger Sportverein noch einig. Der HSV hat nach jahrelanger Misswirtschaft, dem Abstieg in die zweite Liga und der ersten Corona-Welle finanzielle Probleme. Gleichzeitig braucht der Verein Geld, um sein Volksparkstadion zu renovieren. Also verkauft der HSV das Grundstück, auf dem das Volksparkstadion steht, an die Stadt.
Wir haben mit dem Stadion Grundstücksrückkauf dem HSV 23,5 Millionen überwiesen,
erklärt Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein.
Und haben vertraglich verpflichtend vereinbart, dass aus diesem Geld alle Modernisierungs-Sanierungsmaßnahmen finanziert werden, die der HSV für die Euro braucht. Und dementsprechend gibt es keinen Cent obendrauf.
Genau darauf scheint der HSV aber zwei Jahre später zu hoffen. Auf eine erneute Finanzspritze aus Steuergeldern. Denn offenbar hat der Verein einen Großteil der 23,5 Millionen Euro schon ausgegeben. Und zwar nicht für die Stadionrenovierung, sondern um laufende Kosten zu decken. Und das, obwohl der Verein auch noch rund 11 Millionen Euro Corona-Soforthilfen erhalten hat. Nach der verlorenen Relegation beschwichtigt Finanzvorstand Thomas Wüstefeld zwar:
Wir haben solide gehaushaltet. Wir haben natürlich die Herausforderungen mit Corona unterjährig gehabt. Darauf haben wir uns justiert. Wir haben den Haushalt so strukturiert, dass wir in diesem Jahr ein recht gutes Ergebnis erzielen werden, trotz dieser ganzen Probleme, die wir hatten.
Aber bereits in der Vorsaison hat der HSV ein Minus von 4,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Und gleichzeitig will der Verein endlich den Aufstieg in die erste Liga schaffen.
Wir justieren den Haushalt so, dass er sportlich sehr gut dasteht, so dass wir eben das umsetzen können, was wir uns für die neue Saison vornehmen werden.
Kein Wort zu den notwendigen Ausgaben für die Sanierung des Stadions. Dabei heißt es in einem Bericht des Hamburger Senats, dass der HSV damit rechnet, fast 10 Millionen Euro ausgeben zu müssen, um die Vorgaben der UEFA zu erfüllen. Für die EM 2024 braucht das Stadion zusätzliche Drehkreuze, ein Notstromaggregat für die Flutlichtanlage und einen Serverraum. Ohne diese Maßnahmen wäre der Spielort Hamburg in ernsthafter Gefahr. HSV-Anteilseigner Klaus-Michael Kühne empfiehlt dem Verein per Bild-Zeitung sogar, auf die EM-Spiele zu verzichten, um das Geld für die Renovierung in den Kader stecken zu können. Dieses Verhalten sorgt in der Hamburger Politik für Unmut.
Wenn man jetzt auf die 23,5 Millionen Renovierungsgelder zurückgreift und damit, sag ich mal, zweckentfremdet umgeht, dann muss die Stadt sich tatsächlich mal fragen, ob das so weitergehen kann. Das geht nicht. Und das sind Steuergelder, die die Stadt an den HSV gibt. Und der HSV hat sich verpflichtet, eben entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit dem Geld Stadion zu renovieren,
sagt Metin Kaya von der Linkspartei. Er hat im Mai eine Anfrage an den Hamburger Senat gestellt. In der Antwort verweist die Regierung darauf, dass der HSV sich verpflichtet hat, die Kosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen selbst zu tragen. Sollte er das nicht tun, muss der Verein eine Vertragsstrafe in Höhe von 10% des Verkaufspreises, also 2,35 Millionen Euro, zahlen.
Allerdings heißt es im zweiten Satz, die Durchsetzung einer möglichen Vertragsstrafe würde gegebenenfalls von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhängen,
erklärt Kaya.
Was nun diese konkreten Einzelfälle sind und was die konkreten Umstände sind, das werden wir sicherlich im Rahmen der Verhandlungen der Stadt mit der HSV Fußball AG sicherlich erfahren.
Nach Meinung Kayas werde die Stadt erst einmal bei ihrer ablehnenden Haltung bei den Verhandlungen bleiben.
Aber die Antwort, dass die Durchsetzung der Vertragsstrafe von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhängen werden, das sagt ja schon, dass man da eine Tür offen lässt und die Stadt sicherlich auch nicht will, dass die 4 bzw. 5 Veranstaltungen in Hamburg abgesagt werden, weil vertragliche Verpflichtungen der HSV Fußball AG nicht erfüllt worden sind.
Klarheit könnte ein Termin am kommenden Freitag bringen. Bei einem Treffen zwischen HSV, Stadt und UEFA soll geklärt werden, welche der Arbeiten für die EM zwingend notwendig sind.
Piet Kreuzer über die Geldprobleme des HSV und wie das Hamburg eventuell die EM kosten könnte. Der große Kontrahent des HSV in Hamburg ist der FC St. Pauli. Links, unangepasst, kritisch, so gibt sich der Verein gerne. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass dieser Verein von einem US-Investor aufgekauft werden würde. Genau das ist dem französischen Pendant von St. Pauli passiert, dem FC Red Star, ein Verein aus dem Norden Paris. Jetzt lehnen sich die Fans gegen den neuen Besitzer auf. Ein Anliegen, was auch den Wahlkampf vor der morgigen zweiten Runde der Parlamentswahl erreicht hat. Leonardo Kahn hat für uns den Verein besucht.
mitten im Plattenbau ein Fußballstadion. Das Stade Bauer, benannt nach dem jüdischen Kommunisten und Widerstandskämpfer Jean-Claude Bauer, ist eine Ikone, nicht nur für den Fußballverein Red Star, sondern für die gesamte nördliche Banlieue von Paris. An einem Sommerabend schlendert Vincent Chutet-Maisons über das Feld. Der Vorsitzende des Fanclubs hat im Stadion einen festen Platz.
Schau, da stehe ich während dem Spiel. Ich steige auf die paar Paletten, damit mich jeder sehen kann. Und dann stimme ich die Lieder mit einem Megafon an.
Beim Red Star kommt es vor allem auf die Stimmung an. Die Mannschaft spielt in der dritten Liga, steigt alle Jahre mal wieder auf, dann wieder ab. Das Stadion wurde das letzte Mal in den 70ern renoviert. An einigen Stellen fehlen ganze Ziegel. Jetzt, wo der Verein von dem amerikanischen Investmentfonds 777 Partners für bis zu 19 Millionen Euro aufgekauft wurde, wird das Gebäude umgebaut. Eigentlich müsste sich Vincent Chutet-Maisons freuen, doch sein Fankollektiv protestiert.
Ça pose problème déjà par nature. C'est un fonds d'investissement justement, donc ça veut dire que
schon von Natur aus ist das problematisch, da es sich um einen Investmentfonds handelt. Sie haben viele verschiedene Aktivitäten in der Luftfahrt, im Kreditkauf. Sie haben nichts mit Fußball oder Frankreich zu tun. Seit 2 Jahren kaufen sie nun viele Vereine, den Vasco da Gama in Brasilien, Lüttich in Belgien, Genua in Italien. Und jetzt kaufen sie uns auf.
Le Genoa in Italie. Et là maintenant, ils nous rachètent nous.
Bei einem Spiel Mitte April warf der Fanclub von der Tribüne Dutzende Fackeln aufs Feld, so dass der Match abgebrochen werden musste. Ob er die Aktion bereue? Ganz im Gegenteil, erzählt Vincent Chutet-Maisons in der Fankneipe nebenan.
En tout cas, l'annonce du rachat potentiel par ce groupe-là.
Nach Ankündigung der möglichen Übernahme mussten wir Aufmerksamkeit erregen. Wenn wir ein Transparent aufgehängt oder Flugblätter verteilt hätten, niemals wären wir auf so viel Resonanz gestoßen wie mit 25 Bengalos. 2 Tage lang wurde über nichts anderes gesprochen.
Der Tresen von Café Olympique vor dem Stadion ist mit Fansticker zugekleistert. Überall der rote Stern vom Fußballverein. Für die Einwohner aus der Banlieue ist der Red Star mehr als nur ein Club, meint Historiker Dimitri Manessis. Das war aber nicht immer so.
Dans les années 30, le grand sport populaire, c'était le cyclisme, c'était le vélo.
In den 30er Jahren war der Radsport der große Volkssport. Ab den 50er Jahren konnte sich dann der Fußball als großer Volkssport etablieren, was besonders auf die Pariser Banlieue zutrifft. Es ist nicht nur ein großer Volkssport, sondern auch ein Mittel zur Sozialisierung, zur Bildung und nicht zuletzt zur Politisierung.
Ça a pu être aussi un vecteur de politisation.
Die Fangemeinschaft des FC Red Stars deckt das gesamte linke Spektrum ab. Von Ex-Präsident François Hollande bis zum linken Spitzenkandidaten Jean-Luc Mélenchon. Letzterer hat in der Tageszeitung Le Monde einen offenen Brief vom Fanclub signiert, um sich gegen den Kauf des Fußballvereins zu wehren. Im Wahlkreis Saint-Ouen kandidiert Eric Coquerel, Galionsfigur der linken Partei France Insoumise, die Mélenchon 2016 gegründet hat. Er zählt zu den Hauptunterzeichnern des offenen Briefes.
Der rote Stern hat nichts mit dem Kommunismus zu tun. Der entstand aus einer anderen Geschichte. Nichtsdestotrotz steht er heute für alle für den Kommunismus. Der Red Star ist unser St. Pauli. In Frankreich gibt es nicht viele Vereine, die sich gegen die Entwicklung des Profifußballs positionieren.
Opposé à l'évolution du foot professionnel.
Ein Gesetzestext muss her, meint Eric Coquerel.
J'ai commencé à discuter avec Marie-George Buffet.
Ich habe mit der früheren Sportministerin diskutiert, damit wir im Parlament ein Gesetz planen, welches die Ankunft von Sportfonds, Hedgefonds und Geiern dieser Art verhindert und die Vereine schützt.
Et qui protège les clubs.
Mit dem Gesetzesprojekt wirbt Eric Coquerel auch in seiner Wahlbroschüre. Der 63-Jährige ist im Wahlkreis erfolgreich. Letzten Sonntag hat er im ersten Wahldurchgang knapp 54% der Stimmen gesammelt. Dennoch, das linke Bündnis NUP, dem Eric Coquerel angehört, hat kaum Aussichten auf eine Mehrheit in der Assemblée Nationale. Diese braucht es aber, um den neuen Gesetzestext zu verabschieden. Der Red Star Fanclub gibt sich dennoch nicht geschlagen, erzählt Vincent Chutet-Maisons.
C'est que le début, hein. Tous ceux qui pensent qu'on a fait beaucoup de bruit pendant 2 mois et que c'est fini.
Das ist erst der Anfang. Wenn ihr denkt, dass wir 2 Monate lang viel Lärm gemacht haben und dass es jetzt vorbei ist, das ist erst der Anfang. Sie haben den Verein gekauft. Sie haben einen neuen Präsidenten, okay. aber wir haben keinen Bock auf die. Von mir aus können sie 5 Jahre bleiben. Wir werden 5 Jahre lang sagen, dass wir keinen Bock auf die haben. Am besten, sie machen sich sofort aus dem Staub.
Donc vous pouvez rester 4-5 ans si vous voulez. Pendant 4-5 ans, on vous dira, on veut pas de vous.
Der FC Red Star möchte sich zum Kauf nicht vor ausländischen Medien äußern. Aber Anfang Juni sagt Vereinspräsident Patrice Haddad in einer Anhörung im Stadtrat, dass die Fans kein Monopol auf die Werte und Seele des Vereins hätten. Haddad leitet seit 15 Jahren den Verein. Der Frage, ob er auch unter dem neuen Investor frei arbeiten könne, weicht er aus.
Die Übernahme des FC Red Star wird Wahlkampfthema in Frankreich. Eine Reportage von Leonardo Kahn war das. Es war der bisher größte Sieg in ihrer Karriere. Gestern Abend holt Leonie Ebert bei der Fecht-EM in Antalya die Goldmedaille mit dem Florett. Der zweite Tag der EM ist aus deutscher Sicht nicht so zufriedenstellend gelaufen. Sven Herold.
Nach der Goldüberraschung gestern, als Leonie Ebert mit dem Florett die Beste wurde, war heute nichts drin für die Abordnung des Deutschen Fechterbundes in Antalya. Bei den Frauen scheiterte Alexandra Ndolo mit dem Degen als Beste von ihnen im Viertelfinale der EM. Sie unterlag der Italienerin Rossella Fiammingo mit 12-15. Zuvor waren schon Alexandra Ehler und Nadine Stahlberg ausgeschieden. Bei den Männern war die Ausbeute aus deutscher Sicht noch schmaler. Mit dem Florett kam Fabian Braun am weitesten. Der 25-Jährige erreichte die Runde der letzten 32. Dort war gegen den Spanier Carlos Lavador Endstation. Felix Klein scheiterte in der ersten K.O.-Runde. Nils Alexander Fabinger und Luis Klein kamen nicht über die Vorrunde hinaus. Morgen geht es bei der EM mit den Degenwettbewerben der Männer und der Säbelkonkurrenz der Frauen weiter. Ab Montag stehen dann die Teamwettbewerbe an.
Mit 4 Frauenteams ist Deutschland bei der Beachvolleyball-WM an den Start gegangen. Und hätte man raten müssen, welches Duo es bis ins Halbfinale schafft, wahrscheinlich wäre die Wahl bei den meisten nicht auf Sinja Tillmann und Svenja Müller gefallen. Aber die beiden haben sich kontinuierlich im Turnier gesteigert und spielen in wenigen Minuten um den Einzug ins Finale. Moritz Kühn blickt voraus.
Es ist das Duell zweier Überraschungsteams. Svenja Müller und Sinja Tillmann spielen erst seit vergangenem Jahr zusammen. Einen großen Erfolg feierten die beiden Deutschen vor 2,5 Wochen. Sie gewannen ein Turnier der höchsten Spielklasse im tschechischen Ostrau. Dennoch hätten ihnen nur die wenigsten den Sprung ins WM-Halbfinale zugetraut, vor allem nach den dürftigen Leistungen in der Gruppenphase. Das gilt auch für die Gegnerinnen Bukovec Brandy. Für die beiden Kanadierinnen ist die Weltmeisterschaft erst das 4. gemeinsame Turnier. Sophie Bukovec kommt vom Hallenvolleyball und kann im Sand noch keine Erfolge vorweisen. Brandy Wilkerson spielt seit fast 10 Jahren auf der Tour und wurde unter anderem bei Olympia im vergangenen Jahr 5.
Und wie versprochen, jetzt nochmal ein Blick auf das Handball-Champions-League-Halbfinale zwischen Kiel und Barcelona. Kiel hat es nicht geschafft, verliert 30-34, der Spielbericht von Thomas Kurs.
Großer Frust beim THW Kiel. Die ersatzgeschwächten Kieler konnten vor den knapp 20.000 Zuschauern in der Köln-Arena nur in der ersten Hälfte mithalten. 18-19 stand es dann noch zur Pause, aber im zweiten Durchgang wurden die Spanier immer stärker. Kiel mit zu vielen Fehlern im Angriff. Dazu hielt Spaniens Torwart Pérez de Vargas überragend. Und die Fehler der Kieler nutzten die Spanier eiskalt aus und zogen Tor um Tor davon. Deshalb geht dieser Sieg am Ende auch in Ordnung. Zuvor hatte sich ein Ex-Kieler für das Finale qualifiziert. Im ersten Halbfinale setzte sich der polnische Meister Kielce mit Deutschlands Nationaltorwart Andreas Wolf dank einer starken zweiten Hälfte gegen Vespim aus Ungarn verdient mit 37-35 durch. Damit kommt es morgen zum Finale zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Kielce aus Polen.
Die Olympischen Sommerspiele in Tokio hat Japan trotz Corona im Sommer 2021 noch über die Bühne gebracht. Die Schwimm-WM in Fukuoka, die eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollte, wurde wegen der angespannten Corona-Lage im Januar dann nochmal um ein Jahr verschoben. Damit es trotzdem ein Ziel gibt für die Weltklasse-Schwimmerinnen und Schwimmer, hat der Weltschwimmverband kurzerzeit eine außerordentliche WM organisiert in Budapest. Und die ist heute gestartet. AD-Reporter Lars Becker beobachtet den ersten Wettkampftag. Und es ist aus deutscher Sicht gleich mal ein erfolgreicher gewesen, oder?
Ja, das hat es lange nicht mehr gegeben. Zum Auftakt und dann gleich im ersten Finale die erste Medaille für dieses kleine DSV-Team. Sind ja nur 10 Athletinnen und Athleten hier in Budapest am Start. Lukas Mertens hat Silber geholt über 400 Meter Freistil. Am Anfang hat er sich gar nicht so richtig darüber freuen können. Zum einen, weil er total kaputt war und zum anderen, weil er sicherlich gerne auch Gold geholt hätte. Aber der Australier, Winnington war am Ende dann doch schneller und Mertens war völlig fertig. Aber das ist eine tolle Leistung für ihn, im ersten Finale bei einem Großereignis gleich eine Medaille zu holen. Das Ganze nach der Enttäuschung von Tokio im vergangenen Jahr hat er sich jetzt belohnt. Leistungssteigerung im Frühjahr bestätigt, dem eigenen Druck standgehalten, die Erwartungen erfüllt und Silber geholt. Seine Freundin und Vereinskollegin Isabel Gose aus Magdeburg, fünfte über 400 Meter. Das auch ein gutes Resultat, aber sie selber war weder mit der Zeit noch mit dem Platz zufrieden.
Ich habe über die vielen Verschiebungen im Schwimmkalender gerade eben schon gesprochen. Welchen Stellenwert hat diese WM denn insgesamt?
Ja, das ist immer so ein bisschen zwiespältig mit einer Weltmeisterschaft im nacholympischen Jahr. Da machen einige Stars der Szene auch mal Pause. Ariana Titmus zum Beispiel, die Australierin, die Doppel-Olympiasiegerin, konzentriert sich auf die Commonwealth Games. Das ist ja für Australier und Briten und Neuseeländer auch eine ganz, ganz große Geschichte. Andere haben das Trainingsprogramm runtergefahren aus deutscher Sicht. Ja, auch eine nicht dabei, Sarah, ehemals Köhler, jetzt verheiratete Wellbrock. Sie macht ihr Studium fertig. Aber andererseits sind die nächsten Olympischen Spiele schon in 2 Jahren in Paris. Da darf man nicht so lange warten. Und deswegen sind auch viele Superstars dabei. Einer ist jetzt gerade im Becken gewesen. Caleb Dressel, der US-Amerikaner, der Freistil-Sprinter, hier mit seiner Staffel auf dem Weg, die Goldmedaille zu holen, die nächste WM-Medaille. Und auch Katie Ledecky ist da, war hier, hat ihren 16. Titel geholt, 400 Meter Freistil in dem Rennen mit Isabel Gose.
Der Weltverband FINA hat sich schwerer getan als andere Schwimmverbände, Russland vom Wettbewerb auszuschließen. Spielt das noch irgendeine Rolle bei dieser WM jetzt vor Ort?
Also das wird kaum diskutiert. Die FINA hat wirklich sehr lange laviert, das ist richtig. Aber dann gab es doch Druck von einigen Verbänden, von einigen großen Verbänden. Auch der DSV hatte sich dafür ausgesprochen, die russischen und belarussischen Sportler wegen des Krieges bzw. das ganze Team zu suspendieren. Am Ende ist die FINA in Anführungsstrichen eingeknickt, hat dann genauso entschieden, wie erwartet wurde, hat die Russen und Belarussen ausgeschlossen. Dementsprechend fehlen natürlich auch einige oder zumindest mehrere Olympiasieger und Weltmeister aus dem russischen Team. Aber es ist eigentlich eine Entscheidung, die auf der Hand lag, die man einfach so treffen musste, während jetzt die Amerikaner sich hier übrigens beglückwünschen für ihren ersten Platz. Die Ungarn sind auf Rang 5 eingelaufen. Deswegen war hier extrem viel los im Hintergrund. Also wieder Gold, 4x100 Meter frei. Für die US-Amerikaner, die Russen und auch die Belarussen, die werden hier keine Medaillen holen.
Live aus Budapest, ARD-Reporter Lars Becker. Vielen Dank für diese Informationen von der Schwimmwehr. Würde es unserem Land nicht gut tun, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen? Diese Frage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Bild-Zeitung aufgeworfen und damit mal wieder die Einführung von einem Pflichtdienst angeregt. Ein Vorschlag, der größtenteils auf Ablehnung gestoßen ist, vor allem bei jungen Menschen. Stattdessen wurde immer wieder auf die Freiwilligendienste verwiesen, die es schon gibt. Das Freiwillige Soziale Jahr zum Beispiel für alle Menschen bis 27 oder den Bundesfreiwilligendienst, der allen über 18 Jahren zur Verfügung steht. Die meisten Menschen absolvieren ihre Zeit im Freiwilligendienst, zum Beispiel in Kitas, in kirchlichen Einrichtungen oder in der Pflege. Insgesamt sind es 100.000 Menschen und 4.000 davon arbeiten auch in Sportvereinen, größtenteils organisiert von der Deutschen Sportjugend. Die zuständige Referentin dort ist Jana Eichhorn und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was passieren müsste, damit mehr Vereine einen solchen Freiwilligendienst anbieten könnten. Zuerst wollte ich aber von ihr wissen, was sie von einer Dienstpflicht hält.
Auf den ersten Blick klingt das total toll. Für junge Menschen ist es sicher gut, ein Jahr zu haben zwischen Schule und Ausbildung oder Studium, ein Jahr, in dem sie so in das wahre Leben reinschnuppern, andere Menschen kennenlernen, sich engagieren und ganz viel von dem verstehen, was auch Gemeinsinn bedeutet. Und auch für die Einrichtungen klingt das auf den ersten Blick total toll. Es kommen ganz viele junge Menschen, die bringen frischen Wind mit, die haben neue Ideen, die helfen dort, wo momentan Arbeitskräfte fehlen. Aber wenn ich da genauer drauf gucke, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon geahnt, ist es mit der Begeisterung nicht mehr so weit her. Denn in dem Augenblick, in dem wir von einem Pflichtdienst reden, reden wir ja auch von Zwang. Das heißt, wir haben junge Menschen, die überhaupt nicht wollen, die sich nicht freiwillig entscheiden, die sich vielleicht noch aussuchen dürfen, ob es eine Kita oder ein Altersheim oder ein Sportverein ist, die aber dorthin gesteuert werden, unabhängig von ihrer sonstigen Lebensplanung. Und das sind dann auch nicht unbedingt die, die wir wollen, die dann mit unseren Kindern spielen oder die unsere Eltern im Pflegeheim betreuen. Insofern, ich habe da ganz viel Skepsis und ich habe häufig auch den Eindruck, dass das so eine Scheindiskussion ist. Denn wir haben in Deutschland Freiwilligendienste, die funktionieren ganz hervorragend. Sie sind finanziell aber längst nicht so ausgestattet, dass sie ihr volles Potenzial entfalten könnte. Und wenn man das wirklich möchte, dass junge Menschen ein Jahr lang was tun für die Gemeinschaft, wäre es doch viel besser, das, was wir schon haben, so auszubauen, dass es nicht nur 10% eines Jahrgangs sind, die sich dafür begeistern, sondern 20, 30, 40%.
Dann haken wir da genau mal ein. Wie ist denn im Moment der Status quo, was den Freiwilligendienst oder was die Freiwilligendienste im Sport angeht? Warum sind im Sport im Vergleich zu den anderen Bereichen nicht so viele Freiwillige im Einsatz?
Es liegt aus meiner Sicht in erster Linie an finanziellen Schwierigkeiten. Die meisten Freiwilligen sind natürlich in den ganz klassischen Bereichen tätig, also in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen. Das sind ja hochprofessionelle Strukturen, die auch finanziell über einen ganz anderen Background verfügen. Also beispielsweise ein Freiwilliger im Krankenhaus oder im Altenheim, die können über die Pflegeversicherung mit abgerechnet werden. Da gibt es Pflegeschlüssel, da kann man Freiwilligendienst leisten, nicht komplett, aber so in Anteilen mit ein. Aber ein Sportverein muss im Regelfall über seine Mitgliedsbeiträge das aufbringen, was ein Freiwilliger kostet. Und weil die meisten Sportvereine...
Aber gibt es da keine Förderung vom Bund oder von den Ländern?
Es gibt eine Förderung des Bundes, aber das reicht an dieser Stelle nicht aus. Denn Sie wissen ja auch, wenn man vom Sportverein spricht, denkt man vielleicht erstmal an die ganz großen Fußballvereine, aber die Realität sieht ja ganz anders aus. Von den 80.000 Sportvereinen in Deutschland sind viele sehr klein. Und wenn die trotz aller Zuschüsse dann immer noch 400, 500 Euro im Monat beitragen müssen, um die Kosten für den Freiwilligendienstleistenden zu decken, kommen die ganz schnell an ihr Limit. Und dieser Kostenbeitrag heißt immer noch, dass wir den Freiwilligen ein relativ geringes Taschengeld bezahlen können. Die bekommen bei uns im Sport im Regelfall so um die 300 Euro. Und viele andere Einsatzstellen außerhalb des Sports können da einfach auch mehr zahlen. Die können nochmal Zuschüsse geben für eine eigene Wohnung und Ähnlichem. Das ist bei uns im Sport sehr selten. Und insofern haben wir zum einen zu wenig Plätze und zum anderen sind wir, insbesondere was so die materiellen Anreize anbetrifft, nicht wirklich konkurrenzfähig im Vergleich zu vielen anderen Einsatzstellen.
Und das muss man sich dann ja auch leisten können. Also die Studie, eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt für alle, dass eine deutliche Mehrheit der Freiwilligen Abitur hat und keinen Migrationshintergrund. Also ist das auch etwas, was man sich auch wirklich leisten können muss vom Familien-Background her und wo dann vielleicht auch ein gewisser sozialer Ausschluss stattfindet?
Ja, das ist ein sehr ernsthaftes Problem, was Sie an dieser Stelle ansprechen. Denn es ist klar, wenn jemand weiter zu Hause wohnen kann und die Eltern die Grundkosten decken, dann kommt man mit 300 Euro Taschengeld auch so durch die Runden. Das ist dann vergleichbar mit der Zeit in der Oberstufe, wo man dann vielleicht ein bisschen gejobbt hat. Aber in dem Moment, in dem die Herkunftsfamilie überhaupt nicht in der Lage ist oder auch nicht willens, weiterhin diese Basiskosten des Lebens für einen jungen Menschen zu decken, kommt man mit so einer Form des Freiwilligendienstes überhaupt nicht um die Runden. Und insofern gebe ich der Bertelsmann Stiftung an dieser Stelle vollkommen recht, dass wenn man es ernst nimmt mit dem Gedanken, die Freiwilligendienste wirklich zugangsoffen zu gestalten für alle, dann muss man dafür sorgen, dass man davon auch auf die eine oder andere Art und Weise leben kann. Dass es eine Möglichkeit gibt, beispielsweise, dass dann WG-Zimmer finanziert wird oder Ähnliches. Aber wir werden das ohne staatliche Zuschüsse leider nicht schaffen im Bereich des Sports.
Was genau müsste sich strukturell ändern, damit die Freiwilligendienste im Sport ausgeweitet werden können, dass da mehr Plätze von Sportvereinen geleistet werden können und dass dann auch die Angebote bekannter gemacht werden können?
Es ist schon vor einigen Jahren ein Konzept eines Jugendfreiwilligenjahres entwickelt worden. Damals durch die Ministerin Giffey selber, die ein Mehrpunkte-Programm aufgelegt hat. Das sieht sowohl verbessertes Taschengeld für die Freiwilligen vor, als auch eine verbesserte Förderung der Einsatzstellen, die über diese verbesserte Förderung dann auch die Freiwilligen dort aufnehmen können, wo sie gerne hin wollen. Denn wir haben schon sehr großes Interesse beispielsweise an Freiwilligendiensten im Sport oder auch in der Kultur, auch im ökologischen Bereich. Und gleichzeitig sieht dieses Konzept vor, dass die Anerkennungsformen ausgeweitet werden. Also momentan schwärmen alle vom 9-Euro-Ticket. Eine Art freie Fahrt für Freiwillige ist etwas, was unsere Freiwilligendienstleistenden sich schon seit vielen Jahren wünschen. Denn wenn man längere Anfahrt zur Einsatzstelle hat, kann es gut sein, dass von den 300 Euro Taschengeld die ersten 100 schon für die Fahrkarte gezahlt werden müssen. Und dann, glaube ich, müsste man noch mal viel stärker darüber nachdenken, die in Freiwilligendienst später anzurechnen, beispielsweise auf den Numerus Clausus oder wenn es
um die Studienplatzvergabe geht, genau.
Genau, oder auch bei Ausbildungsplätzen im öffentlichen Dienst, dass man da vielleicht eine Stufe höher einsteigt hinterher. Es gab auch mal die Überlegung, jeden, der ein Jahr Freiwilligendienst gemacht hat, hinterher ein Interrail-Ticket zu schenken. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Freiwilligen zu zeigen, während des Dienstes, aber auch nach dem Dienst, dass man als Gesellschaft das anerkennt, was sie tun. Und ich glaube, das ist so dieses Zentrale. Natürlich können wir im Sport versuchen, an kleinen Rädchen zu drehen, aber Ziel wäre ja, dass das so eine gesellschaftliche Idee auch wird, dass ein Freiwilligendienst dazugehört. Und ich glaube, dann sind wir im Sport sehr gut aufgestellt. Denn das, was wir als Einsatzplätze bieten, nämlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im sportlichen Bereich, das ist hochattraktiv, weil es ein so gutes Lernfeld ist. Weil man dort tatsächlich auch die Selbstwirksamkeit ausprobieren kann. Also man sieht sofort, das, was man tut, hat einen Effekt. Und wenn das funktioniert, dann bleiben diese Freiwilligen nämlich die nächsten 10, 20 Jahre uns auch verbunden.
Sagt Jana Eichhorn von der Deutschen Sportjugend. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie Freiwilligendienste im Sport verbessert werden können. Und damit endet auch diese Ausgabe von Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Abend nochmal wieder um 22.50 Uhr, nämlich dann mit den Ergebnissen des Formel-1-Qualifyings in Kanada und natürlich auch mit dem Ergebnis von der Beachvolleyball-WM, dem Halbfinale des Frauenduos dort.